unsere Bedeutung, was haben wir denn für eine Bedeutung für die? Wenn ich in der Bibel nachlese, dann stelle ich fest, dass wir bei Abraham eine Segenslinie sich auftut. Nanu? Ah, meiner blinkt hier nur. Ah, jetzt kommt er. Da heißt es in 1. Mose 12, die Verse 2 bis 3, und ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das ist eine große Segenslinie, die damals dem Abraham gesagt wurde. Die meisten kennen ihn unter dem Namen Abraham, wie er dann später genannt wurde. Der Segen für die ganze Welt sein. Und diese Segenslinie, ich habe den Text aus 1. Petrus 3 darunter gepackt, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, damit ihr den Segen ererbt. Also diese Segenslinie ist nicht da irgendwo zu Ende, sondern die geht ja über uns weiter, über die Goslarer Gemeinde weiter, in den Ort hinein. Was ist denn unsere Bedeutung, die wir als Christen haben? Ich fand interessant, in der Zeitschrift Die Zeit wurde mal eine Umfrage gemacht, was so die Leute denken, wie stark Deutschland durch das Christentum geprägt sei. Und eine der Zeilen in dieser Auswertung hieß dann, eine christliche Prägung scheine eher in Form einer Kulissenarchitektur zu bestehen, in der sich die meisten Menschen noch bewegen, die sie aber kaum noch verstehen oder richtig wahrnehmen. Im Klartext, ja, man sagt so ein paar christliche Zitate, kennt da vielleicht einige Sachen. Man schaut sich die schönen Gebäude an, die die Kirche in ihrer Kirchengeschichte gebaut hat. Und auch ihr habt ja ein schönes Gebäude, was man von außen schön beleuchten kann. Aber viel mehr Bedeutung hat das nicht. Irgendwo versteckt hinter der Tankstelle liegt dieses Gebäude. Zu den anderen kommt man vielleicht leichter ran. Aber so für mich als normalen Bürger, was ist denn das? In Braunschweig habe ich es erlebt, wenn so eine Tankstelle mal für einen Moment sagt, da gab es so eine Aktion über das Radio, der Sprit ist gratis, war das, glaube ich, damals, ne? Oder für 10 Cent. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich musste da durch dieses Gebiet von der Tankstelle durchfahren. Da war plötzlich die Polizei da und hat alles abgesperrt, weil da die Schlangen sich so lang aufgestellt haben. Das hat Bedeutung gehabt für die Leute. Und wir als Christen, mein Nachbar bei mir in der Straße, als ich mit dem drüber gesprochen habe, hat er gesagt, ja, ich glaube auch irgendwo und irgendwo, weiß gar nicht mehr, ich glaube, er ist eigentlich Katholik irgendwo, aber er ist ja kein Kirchgänger und beten und sowas, da hat er irgendwie keinen Draht zu, das hat für ihn keine Bedeutung. Interessant ist, letzten Sonntag habe ich mit dem Prof. Schäfer vom Dom in Worms gesprochen, beim Kindergartenfest. Und wir haben auch so über die Kirchgebäude geredet und seinen schönen Dom, den er dort hat. Und er hat mir erzählt, selbst sein Bischof hat mittlerweile umgedacht. Also früher war es ja doch so, dass man wirklich jede Kirche um der Kirche erhalten hat. Und heute hat er gesagt, nee, auch in der katholischen Kirche wird mittlerweile gesagt, wenn die Leute nicht mehr kommen und keinen Bezug dazu haben, dann machen wir das Kirchengebäude dicht. Und das sagen wir auch einfach so den Kirchgemeinden, dass die sich drum kümmern müssen. Also entweder in ihnen lebt ein Glaube, dann sind sie auch bereit, dafür Geld zu geben. Aber wenn nicht, wir halten nicht mehr die Kulisse offen an dieser Stelle. Die Frage ist damit, wie ist das für eine Gemeinde hier in Goslar oder im Harz, dort, wo ja gerade Hexen und Teufel groß vermarktet werden, witzigerweise, obwohl ja die eigentlichen Geschichten, die dahinter stehen, meistens ziemlich christliche Geschichten sind, zumindest von der, die ich da neulich gelesen habe über so einen Felsen dort. Wie ist das nun in einer Gemeinde? Welche Bedeutung hat denn der Glaube dieser Gemeinde auch für die Stadt Goslar, für die Region? Wie können wir denn als Christen überhaupt Bedeutung haben in so einer Welt? Das Gemeine an der Stelle ist, bei Jesus hört sich das ganz einfach an. Der sagt nämlich einfach, ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, 13a. Also das ganze Gegenteil. Der stellt nicht die Frage, wie könnt ihr relevant werden, sondern er sagt einfach, ihr seid das Salz der Erde. So wie bei jedem Essen, wenn man das abschmeckt und feststellt, da ist kein Salz drin, oder dann schmeckt es einfach fade. Möchte man nicht. Da kippt man nicht eimerweise Salz rein, aber immerhin so, dass es nachher schmeckt. Und wenn es nicht drin ist, ist ganz schön blöde, hat es keinen Geschmack. Wenn man irrelevant ist, wie kann man denn dann wieder Salz werden? Wie gesagt, hier steht drin, ihr seid das Salz der Erde. Also nicht, werdet das Salz der Erde, sondern ihr seid das Salz. Entschuldigung. Das ist kein langer Prozess, nicht viele Schritte, sondern einfach, ihr seid das Salz der Erde. Punkt. Um euch einen Beweis dafür zu geben, ein kluger Mensch hat mal gesagt, es gibt 5 Evangelien. Wisst ihr, welche Evangelien es gibt? Wer kennt das erste Evangelium? Genau, Johannes ist eins, richtig. Welches noch? Matthäus, Markus, Lukas. Und was ist das 5? Ah, könnte man dazu nehmen, aber es gibt ein wesentlich entscheidenderes Evangelium. Genau, ihr seid das Evangelium. Und ihr seid eigentlich das einzige Evangelium, was auch die Leute lesen. Das, was die Leute wirklich vor Augen haben. Wenn ihr denen die Bibel reicht, gibt es ein paar Leute, die das auch lesen. Aber die meisten sagen sich, jo, schönes Buch, habe ich vielleicht sogar selber mal zur Konfirmation oder von meinen Eltern geerbt, irgendwie bekommen, aber es hat keine Relevanz für mich. Das Evangelium, was sie lesen, seid ihr. Und zwar mit eurem Leben. Das ist vor Augen, das ist im Alltag da, das ist an der Arbeitsstelle, das ist bei den Reisen im Urlaub, vielleicht sogar gerade im Urlaubsort. Oh, danke, dass du mir ein Glas Wasser bringst. Irgendwie. Immerhin geht es mir nicht so wie der Kanzlerin, die dann angefangen hat zu zittern, als sie kein Wasser bekommen hat und welches brauchte. Nur die Stimme, die hatte gerade ein bisschen Probleme gehabt. Ihr seid das Evangelium, was vor Ort gelesen wird. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder am Lehrertisch, im Krankenhaus, in den Reihen, in der Uni, egal wo ihr seid. Das ist das, was gelesen wird. Ja, Bibel auch, aber die wird wenig gelesen. Ihr seid das Evangelium und darum seid ihr das Salz der Erde. Seid als Christen unterwegs. Und das müsst ihr nicht erst sein, wenn ihr besonders brav seid, wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt den Heiligenschein dritten Grades oder sowas bei Gott erreicht. Nein, ihr werdet einfach gelesen und zwar in der Form und Art, die ihr jetzt gerade habt. Hier steht keine Aufforderung drin, dass ihr gelesen werden müsst oder sowas. Keine Bitte, sondern eine Feststellung. Ihr seid das Salz der Erde. Und nun ist unser Problemfall an dieser Stelle Adel verpflichtet oder Salzsein verpflichtet. Und deshalb geht Jesus weiter in dem Text und sagt dann, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Salz fade werden, die Chemiker unter uns werden sagen, Natriumchlorid, da kann man ordentlich was anstellen, bevor das sich auflöst, das Zeug. Und insbesondere, wenn ich ein Salzpott habe, da kann ich Wasser drüber gießen, das löst sich zwar in dem Wasser auf, aber es bleibt immer noch Salz. Ich kann das Wasser nachher wieder verdunsten lassen und dann habe ich das Salz einfach wieder da. Und zwar nicht nur heute, sondern auch in 100 Jahren. Der Hintergrund bei Jesus war, dass sie das Salz durch die Verdunstung aus dem Toten Meer gewonnen haben und dadurch hatten sie kein reines Salz gehabt. Das war mit Kalk, Magnesium und Pflanzenresten und sowas allen vermengt. Und wer so diese chemischen Raumentfeuchter hat, meistens ist da ja eine Salzart drin, der weiß, dass Salz, was einfach so steht, Feuchtigkeit anzieht. Und wenn man jetzt das nicht so schön vakuumverpackt hat, wie wir das heutzutage haben, dann läuft da irgendwann das Salz als Feuchtigkeit raus aus dieser Lösung und versickert im Boden beziehungsweise in den Töpfen, in denen es drin ist. Und so löst sich dann das Salz heraus aus dieser Mischung, die sie damals verwendet haben, schwemmte sich aus. Die anderen Bestandteile blieben. Dieses Magnesium, Pflanzenreste, Kalk, das hat man festgestellt, als man die Dächer dort untersucht hat. Und das ist einfach dann fade geworden und taugte eben nichts mehr zum Salzen. Und deshalb haben das die Leute dann auf die Wege geschüttet oder eben auf die Hausdächer als Bodenbefestigung benutzt. Und deshalb kann Jesus davon reden, es taugt nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Also zurück zu unserer Frage, wie werden wir relevant für diese Erde? Der erste Gedanke, bring Gottes Liebe in dein Umfeld. Bring Gottes Liebe in dein Umfeld bedeutet, wirke positiv auf dein Umfeld ein. Wisst ihr, die Welt ist eigentlich gnadenlos. Wie du mir, so ich dir. Oftmals wird sogar noch schlimmer gehandelt. Härte, Unnachgiebigkeit, Ellenbogen ist dort gefordert. Zwar fängt das in der Schule an, geht über Studium, Arbeitswelt, in den Alltag eben. Wenn wir es schaffen, dieses Muster zu durchbrechen, nicht verdrängen, sondern vergeben, wenn wir nicht nachtragend sind, auch wenn offensichtliches Unrecht passiert, wenn wir dann vergeben können, liebe Geschwister, dann wird Jesus groß. Dann bringen wir diese Liebe Gottes in unser Umfeld. Ich erinnere euch an Lukas 6, den Vers 27, 28. Aber auch ihr, euch, die ihr hört, sage ich, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Das ist Jesu Hinweis an uns. Das ist sein Gedanke an uns, wo er uns sagt, hier, bringt meine Liebe in euer Umfeld. Und wenn ihr das anfangt zu tun, werdet ihr merken, dass sich dann plötzlich dieser ganze Geschmack in diesem Umfeld ändert. Wenn man mit dieser Liebe da hineinkommt, ja, es wird immer noch welche geben, die dann trotzdem treten und sowas alles, aber der Tenor fängt an, sich zu ändern. Ein Bekannter hat mir mal erzählt, dass er das in einer Firma reingebracht hat, wo ihm sein Chef gesagt hat, hey, wir belügen doch lieber unsere Kunden, als dass wir denen mal zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wo er dann gesagt hat, hey, ich will das nicht. Ich will da ganz anders dran arbeiten. Hat er erlebt, dass plötzlich die Kunden lieber zu ihm gekommen sind, obwohl da die Fehler passiert sind, weil sie wussten, wenn der was sagt, dann stimmt das. Und wenn wir eine Antwort kriegen, dann stimmt das auch. Da hat sich plötzlich dieses Umfeld geändert in dem, was da passiert ist und getan wurde. Bring Gottes Liebe in dein Umfeld hinein. Und dann werden wir diese Welt auch plötzlich mit ganz anderen Augen sehen, nämlich mit diesen Augen von der Liebe Gottes, die er gerne für diese Welt hat und wie er diese Erde sieht. Und so der zweite Gedanke an dieser Stelle, bring Gottes Gegenwart in dein Umfeld. Bring Gottes Gegenwart mit. Die Grundlage dafür ist, dass wir uns bewusst sein können, Jesus ist mit uns unterwegs. Ich bin nicht alleine unterwegs. Gott geht mit mir. Das bedeutet zuerst für dich persönlich, dass er mit dir unterwegs ist. Bei mir persönlich war es so, dass ich es vorletztes Jahr im Herbst ganz besonders erlebt habe. Da habe ich nämlich die Diagnose Sarkoidose gekriegt. Die hat mir vorher nichts gesagt, bevor ich das selber hatte. Das ist so eine Autoimmunkrankheit, bei der sich die Lunge so mit kleinen Bläschen langsam zusetzt. Und jemand hat mir dann erzählt, dass er bei der Kur Patienten mit Sarkoidose im fortgeschrittenen Stadium erlebt hat. Die konnten dann nicht mehr so eine einzelne Stufe laufen, weil sie dann aus der Puste waren, weil eben man erstickt sozusagen langsam daran. Die Lunge ist dann dicht. Ich wusste, dass ich in Gottes Hand bin. Und egal, wie sich die ganze Sache entwickeln wird, weiß ich, dass er mich tragen wird. Und so bin ich dann auch frohgemut in die wichtigen CTs gegangen, die es dort als Untersuchung gab. Damals im Krankenhaus, als ich die Diagnose zuerst gehört habe, habe ich dann gesagt, Herr, okay, wenn ich gehe, dann hier bin ich, dann nimm mich. weil ich bin da ja in deiner Hand. Und in der Gemeinde wurde für mich gebetet, auch einige auch persönlich. Gott hat es geschenkt, dass es dann bei mir zurückgegangen ist, die ganze Geschichte. Und ich gehöre zu denen, die in der Medizin heißt das dann immer Spontanheilung. Wenn man ein Wunder nicht beschreiben kann, dann nennt man es halt Spontanheilung. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz, bei dem Wunder eben geschehen. Und ich gehöre zu denen, wo Gott gehandelt hat und wo eben dieses Wunder geschehen ist. Vielen Dank dafür. Ist nur noch eine kleine Restnarbe übrig geblieben. Eine weitere Untersuchung steht nochmal an, aber diese kleine Narbe haben sie schon letztes Jahr festgestellt, dann im Frühling. Und ja, im Herbst irgendwann sollte ich nochmal eine Nachuntersuchung machen, dass das wirklich alles so weit zurückgegangen ist. Ich gehe davon aber aus. Ich bin mit ihm unterwegs und weiß mich in ihm geborgen. Und selbst wenn solche Phasen kommen, wo sogar das Leben an der Grenze steht, kann ich wissen, ich bin in seiner Hand. Ich bin da nicht irgendwo unterwegs, sondern Gott ist derjenige, der mit mir geht. Er handelt. Wie ist das bei dir? Wenn du ihn nicht erlebst, dann liegt es vielleicht daran, dass du ihn bitten musst, dass du ihn erleben kannst. Dann komm zu ihm auch mit Fragen, mit deinen Problemen. Was man mit Gott erlebt, muss dabei nicht unbedingt gleich eine Heilung vom Tode sein, sondern können ganz kleine Sachen sein. Wir haben jetzt auch schon für Häuser hier gebetet, dass, wenn ihr dem zustimmt, wir möglichst schnell hier rüberkommen können, damit wir die Schulen anmelden können und sowas alles. Und stellen fest, dass uns Gott da auch gewisse Türen öffnen würde, wenn es dann so kommen würde, wo Angebote sind. Ich weiß, dass Gott da handelt an den verschiedenen Stellen und ich so ganz frohgemut durchs Leben gehen kann, weil ich weiß, da ist ein Gott, der etwas tut. Und wenn du ihn erleben möchtest, dann hängt es damit zusammen, dass du ihn darum bittest, in deinem Leben etwas zu tun. Und ich bin davon überzeugt, dass er dann auch etwas tun wird. Und nun zurück zu dieser Frage, bring Gottes Gegenwart in dein Umfeld. Was bedeutet das nun, Gottes Gegenwart in dein Umfeld, in deine Gegenwart mitzubringen? Vor einiger Zeit habe ich alte Klassenkameraden wieder getroffen. Zum Teil waren sie ähnlich wie früher, zum Teil waren sie auch völlig anders. Einer hat dort schwere Probleme gehabt im Job. Und als ich erzählt habe, dass ich jetzt Pastor bin und mit Gott unterwegs bin, meinte der, hey, dann hast du doch einen besonderen Draht nach oben, dann kannst du doch für mich beten. Und das habe ich dann auch getan. Im Krankenhaus in Worms musste ich leider das Gegenteilige feststellen. Als ich dort erzählt habe, dass ich zu Gottes Bodenpersonal gehöre, hat mir dann einer der Kranken, mit denen ich mich da unterhalten habe, erzählt, welche Schlechtigkeiten andere Priester und Pastoren getan haben, insbesondere mit welchen Frauen sie fremdgegangen sind. Schade für ihn. Er hätte Gott erleben können an dieser Stelle. Er war ja in Gottes Gegenwart da gekommen. Natürlich macht auch Gottes Bodenpersonal Fehler. Passiert, sind auch Menschen. Aber er hätte Gott erleben können und auch in seiner Krankheit erleben können. Schade, dass er das an der Stelle verpasst hat. Ich biete gerne an solchen Stellen auch Gebet an. Auch für Menschen, die nicht glauben, habe ich schon in der Jugend angefangen mit. In der 7. Klasse auf Klassenfahrt, da haben wir dann auch mit den Mitschülern gebetet und ich habe erlebt, dass Gott da auch wirklich was tut, auch anderen gegenüber. So kannst du Gottes Gegenwart einfach mit in dein Umfeld bringen. Einfach dich trauen, da eine Offenheit für zu haben, wo sich Türen öffnen und man etwas von ihm weitergeben kann. In der Apostelgeschichte 3, Vers 6 hören wir, dass Petrus dort sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh. Okay, er hat das jetzt nicht als Gebet dort formuliert, sondern als Auftrag an der Stelle. Gold und Silber, natürlich, manchmal wird es vielleicht sogar auch erstmal gebraucht. Aber das, was wir immer bringen können, ist Gottes Gegenwart. Ihr müsst da aufpassen, wenn ihr das nachmachen wollt, solltet ihr gut auf den Heiligen Geist hören, ob an dieser Stelle wirklich so eine spontane Sofortheilung dran ist oder vielleicht der Weg ein bisschen länger ist. Aber auf jeden Fall könnt ihr für die Leute beten und sie in Gottes Hand legen. Und ihr werdet überrascht sein, was da manchmal passiert, wenn man das tut. Gottes Gegenwart und Liebe ist da. Und darum ist, denke ich, dieses Bringen Gottes Gegenwart in dein Umfeld gar nicht so eine schwierige Sache, sondern etwas, was eigentlich ständig passieren kann. Und dadurch seid ihr das Salz der Erde. Gottes Gegenwart in deinem Umfeld. Vielleicht magst du denken, wir haben darüber geredet, dass die Leute statt auf das Fest nebenan, auf das Schützenfest hier in die Gemeinde gehen würden alle. Und wenn ich jetzt für meine 5 Leute, die ich kenne, die um mich herum bei mir wohnen oder in der Arbeit sitzen, wenn ich denen was bringe, bringt das denn überhaupt? Petrus und Johannes hatten damals in der Apostelgeschichte nur eine Person geheilt. Viele waren davon dann überrascht, schlossen sich an. Petrus und Johannes kamen dafür sogar ins Gefängnis, also mussten leiden darunter, was sie getan haben. Und nun wird spannend, was nach der Freilassung passiert. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Stätte erbebte. Da war eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Leute wurden überwältigt und konnten nichts mehr abhalten. Das passierte massiv für alle, die dort waren. Das ist eine große Geschichte, die sich daraus entwickelt hat, aus diesem einen einzigen, der da mal geheilt wurde. Du sollst das Salz der Erde sein. Ihr seid das Salz der Erde. Die Möglichkeiten, Gottes Gegenwart in unsere Welt einzubringen, erscheinen vielleicht am Anfang ganz klein. Paulus hat oft mit Einzelnen angefangen. Denkt daran, die erste Europäerin, das war die Lydia mit so einem ganz kleinen Frauenkreis drumherum. Das war nicht die große Supergemeinde. Deshalb, wenn du sagst, Jesus, ich soll Salz der Erde sein und nun habe ich doch nur dieses kleine Umfeld um mich herum, will ich euch mit einer Geschichte antworten und damit dann auch schließen. Es gab einen Sturm, der hat Seesterne auf den Strand geworfen und der ganze Strand war voll von diesen Seesternen. Die Wogen hatten sie alle an den Land gespült und irgendwann kam so ein kleines Mädchen da lang und warf einen Seestern nach dem anderen ins Meer wieder zurück. Eine Weile tat sie das und dann kam ein Spaziergänger vorbei und sagte, ach du Kleine, was du da machst, um mal ehrlich zu sein, ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, der ganze Strand ist voll von Seesternen. Die kannst du doch niemals alle zusammen zurück ins Meer werfen. Was du tust, ändert doch eigentlich nichts. Und da schaute dann das Mädchen den Mann an, nahm einfach den nächsten Seestern und schmeißte ihn zurück in die Fluten und sagte ihm, für ihn wird sich was ändern. Vielleicht wird es so sein, dass wir weiterhin Reportagen darüber hören werden, wie irrelevant eigentlich der Glaube und die Christen sind. Vielleicht werden wir weiterhin hören, dass wir nur ganz kleine Gemeinden sind und als Baptisten eh nicht so eine große Konfession hier in Deutschland sind und irrelevant sind. Aber Christus ist nie irrelevant und Christen sind für die Erde nie irrelevant. Und wenn du und ich nur einzelne Seesterne und nicht den ganzen Strand schaffen, so lasst uns zumindest diese einzelnen Seesterne in die Gegenwart Jesu werfen. Amen.